Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Prototyp, dem Karriere-Podcast von Ingenieur.de und VDI Nachrichten. Mein Name ist Peter Sieben. Ja, und ich freue mich, heute sind wir mal wieder zu zweit hier am Mikrofon. Mein Kollege Wolfgang Schmitz ist wieder mit dabei. Hallo Wolfgang.
Hallo Peter.
Und ja, wir sprechen heute über das Dazwischen, also zum Beispiel die Zeit zwischen dem Ende eines Jobs und dem Anfang eines neuen Jobs. Das heißt, es geht um Übergänge und die Frage, wie man damit umgehen kann.
Tatsächlich haben viele Menschen Angst vor Übergängen. Wie man herausfindet, ob es wirklich Zeit für einen Wechsel ist und wie man solche Ängste abbauen könnte, darüber sprechen wir mit Dr. Cornelia von Velasco. Sie ist Coach und beschäftigt sich in ihrem Buch Aufbruch ins Neue mit genau diesem Thema. Und damit herzlich willkommen, Frau von Velasco.
Dankeschön, komme gern.
Gut, legen wir direkt los. In Ihrem Buch, das ich gerade angesprochen habe, schreiben Sie, schon seit meiner Jugendzeit beschäftigt mich die Frage, wie Leben gelingen kann. Übertragen auf das Thema Übergänge könnte das heißen, es geht um mehr als den Übergang von einem Job in den anderen. Es geht um Lebensgestaltung. Liege ich damit richtig?
Da liegen Sie ganz richtig, denn man kann das Leben auch so betrachten, es beginnt mit einem Übergang der Geburt, endet mit einem Übergang dem Tod. Und dazwischen gibt es ganz viele Übergänge, in denen es darum geht, der oder die zu werden, der wir eigentlich sind.
Auf Ihrer Internetseite heißt es, das Lebendige birgt Neues. Zitat. Sind Menschen, die nichts Neues wagen, etwa leblos demnach im Umkehrschluss?
Also dieser Spruch, das Lebendige birgt Neues, spielt auf dem Grundprinzip des Lebens und Überlebens an. Alles, was lebt, wandelt sich. Das gilt für die Biologie, das gilt für die Psyche, das gilt für Gesellschaften, Kulturen und natürlich auch für Organisationen. Es ist also überlebenswichtig, sich zu wandeln und offen zu bleiben für das Neue. Und man hat es da aber immer mit einem Paradoxon zu tun. Und das ist der Kern Ihrer Frage. Das finde ich eine sehr intelligente Frage, denn es ist gefährlich, das Neue zu wagen. Es ist aber auch gefährlich, das Neue nicht zu wagen. Insofern muss man genauer hinschauen. Wann ist es gefährlich, das Neue nicht zu wagen? Und da gäbe es zwei Situationen, könnte ich Ihnen was dazu erzählen, wenn Sie mögen.
Gerne. Ja, gerne.
Ja, gut. Ja, gerne. Also, es ist gefährlich, das Neue nicht zu wagen in zwei Situationen. Erstens, wenn wir das Gefühl haben, die Veränderung ist notwendig. Wenn es also eine Not gibt, das heißt, es kommt was Neues ins Leben und die alte Art und Weise, wie man sich selbst versteht und wie man sich im Leben bewegt, funktioniert nicht mehr. Und da hat man das Gefühl, ich muss mich verändern. Und wenn man sich dann nicht verändert, ist es gefährlich. Und die zweite Situation, wenn man sich, wenn es gefährlich ist, sich nicht zu verändern, ist, wenn man fasziniert ist von etwas Neuem. Denn aus der tiefen Psychologie wissen wir, das hat ganz viel damit zu tun, wenn wir von etwas fasziniert sind, hat ganz viel zu tun mit uns selber. Da irgendetwas Neues spricht etwas in uns an, was gehört und gelebt werden will. Und man weiß von Menschen, die eben am Ende ihres Lebens auf ihr Leben zurückgucken, dass sie sich seltenst verübeln, wenn sie etwas falsch gemacht haben. Aber sie verübeln sich immer, wenn sie etwas nicht gelebt haben, was in ihnen, was sie gespürt haben, was gelebt werden will.
Das Ganze ist natürlich auch, vermute ich, eine Definitionssache. Denn die Leute werden sich fragen, wann bin ich in Not? Wann funktioniert etwas nicht mehr? Das merke ich ja, oder sagen wir mal so, ich merke es vielleicht oder bilde mir eines zu merken, befinde mich aber gar nicht in der Situation. Wer hilft einem dabei, das zu herauszufinden?
Es ist interessant, dass Sie sagen, es ist eine Definitionssache. Ich würde sagen, weil ich beschäftige mich ja sehr stark mit dem Erleben von Übergängen, weil das ist die große Herausforderung, wie man sich da fühlt, wenn man in einem Übergang ist. Also aus meiner Perspektive ist es so, man ist dann im Übergang, wenn man das Gefühl hat, so geht's nicht weiter, weil etwas Neues da ist. Also zum Beispiel, ich habe ein Selbstverständnis, meinen Alltag zu organisieren im Studium und jetzt fange ich einen Beruf an und dann merke ich so, wie ich mich bis jetzt organisiert habe, wie ich mich verstanden habe, kann ich zwar weiter tun, aber ich werde dann nicht erfolgreich sein. Und dann, wenn ich da aber erfolgreich sein will, habe ich eine Not, muss ich mich ja irgendwie verändern.
Ich glaube, also wenn ich das mal aufgreifen darf, was der Kollege gerade gefragt hat, ich glaube, dass manche von uns ja dann dazu neigen, so ein bisschen zu zweifeln und zu hadern, ob das Gefühl, das wir dann gerade haben, richtig ist. Also es kann ja sein, dass ich mir denke, ich müsste jetzt was verändern und es ist eine Not da, aber so ein bisschen mir selber misstraue, ob ich damit richtig liege, dann vielleicht liege ich ja falsch und dann ändere ich was und das wäre gar nicht notwendig gewesen. Das wäre vielleicht auch die andere Seite, ne? Das wäre vielleicht auch eine Gefahr.
Ja, ich finde es super, dass Sie das sagen, weil das ist eigentlich immer so, wenn Menschen im Übergang sind. Da fragen sie sich, soll ich das machen? Soll ich dieses oder jenes machen? Und das Interessante ist, dieser Frage nachzugehen, das ist eigentlich sozusagen, darum geht es eigentlich. Also wenn jemand zum Beispiel sagt, soll ich jetzt... ist es eine Not oder ist es keine Not, dann würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch zur Frage. Wir müssen gucken, ist es eine Not? Verstehen Sie? Da gibt es keine objektive Antwort drauf, sondern wenn jemand sich diese Frage stellt, ist es schon mal eine Frage, die darauf hindeutet, dass etwas fraglich ist und dass er nicht so selbstverständlich weitermachen kann, wie er es bisher gemacht hat. Ist es zu abstrakt? Oder?
Nein, das habe ich schon verstanden. Ich frage mich nur, wie sieht das dann im Berufsleben aus? Also so ein plastisches Beispiel vielleicht. Vielleicht wäre das etwas anschaulicher. Ich habe es, glaube ich, schon verstanden, aber vielleicht wird das dann etwas eindringlicher.
Ja, ich habe es jetzt ja grundsätzlich erklärt. Aber zum Beispiel, wenn jemand sich überlegt, soll ich Karriere machen oder soll ich nicht Karriere machen? Jetzt sagen alle zum Beispiel, also er hat ein bestimmtes Alter, er ist 38 und sagt, soll ich mich jetzt für eine Führungslaufbahn bewerben oder soll ich eher die Fachlaufbahn weitermachen? Und jetzt ist es die Frage, ist es eine Not oder ist es keine Not? Hat er das Gefühl, da ist etwas in ihm, was sagt, ich muss, also das heißt, er muss auf die, also wenn er diese Frage hat, ist es klug, dieser Frage nachzugehen und zu schauen, soll ich jetzt etwas wagen oder soll ich es wagen, so zu bleiben, wie ich bin? Das ist ja auch ein Wagnis, wenn ich mich gegen den Trend. Also alle sagen, man muss mit 38 Karriere machen und ich sage, ich bin aber zufrieden.
Ja.
Also das heißt, es ist in jedem Fall eine Entscheidungssituation, ist immer eine Übergangssituation.
Wenn man sich denn oder wenn man die Situation, nicht nur sich, sondern auch die Situation verändern möchte, dann kommt man ja immer in eine Situation, in eine Was-wäre-wenn-Situation, die dann oft in so Horrorvorstellungen mündet. Ist das das, was man German Angst nennt? Ist das typisch deutsch oder ist das so nicht?
Also ich würde sagen, im Coaching ist das eine Methode, wie man versucht herauszubekommen, also Handlungsoptionen zu bekommen. Also angenommen, ich überlege mir jetzt, soll ich das eine machen oder soll ich das andere machen? Dann ist eine Frage, die man stellt, was ist denn das beste Szenario, das schönste Szenario und was ist das schlimmste Szenario? Und dann schaut man, wie sich das anfühlt, was gibt es noch für Möglichkeiten? Und dabei kriegt man ein Spektrum sozusagen an, kriegt man neue Informationen sozusagen. Also ich würde nicht sagen, das ist typisch deutsch, sondern das ist eine Strategie, wie man versucht, in ganz bestimmten, bezogen auf die Zukunft, sagen wir mal, neue Ideen zu kriegen.
Ja, es gab letztes Jahr so eine Studie, die für viel Aufsehen gesorgt hat, die Gallup-Studie, laut der sehr, sehr viele Menschen in Deutschland mit der inneren Kündigung ringen, also quasi nicht mehr zufrieden sind mit ihrem Job und sich nicht mehr so gebunden fühlen an ihren Arbeitgeber. Das ist auch ein Trend, den wir in den USA sehen. Da gibt es diese Great Resignation, also viele Leute kündigen da gerade, wechseln den Job. Das heißt, das ist im Moment ist Übergang auch irgendwie so ein Trend. Wie erklären Sie sich das? Ist das so ein Zeichen der Zeit?
Also ich habe mir überlegt, ich würde das eher so sehen, dass ich würde es nicht als Trend sehen, sondern ich würde sagen, der Trend ist vielleicht, dass die Arbeitsbedingungen so sind, dass viele Menschen sich in dem Umfeld, in dem sie sind, nicht so sehr das Gefühl haben, dass sie sich da gut entwickeln können und gebunden fühlen. Also aus meiner Perspektive ist es so, dass Menschen nicht so leicht den Job wechseln, sondern sich eher in der Situation, sagen wir mal, weil eben so ein Wechsel anstrengend ist und auch herausfordernd ist, eben auch mit innerem Übergang verbunden ist. Also ich würde sagen, wenn es auch aus dem Umfeld, was ich kenne, dass Menschen sich durchaus schwer tun, also sagen wir mal, es nicht so leicht machen von einem Job zum anderen, außer es ist eine Not. Also wenn sie nicht das Gefühl haben, dass sie dort sich entwickeln können, oder wenn sich die Arbeitsbedingungen schlecht mit dem eigenen Lebensentwurf verbinden lassen. Also zum Beispiel, sagen wir mal, wenn Homeoffice möglich ist, wenn auf familiäre Situationen eingegangen ist. Also ich weiß nicht, ob das in dieser Gallup-Studie differenziert ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass es schon einen Unterschied macht, wie die Arbeitsbedingungen sind, ob Menschen schnell wechseln oder nicht wechseln. Und ich glaube, spielen auch das Lebensalter eine Rolle. In jüngeren Jahren, also in den 30ern, ist es ja auch ganz normal, dass man viele Dinge ausprobiert.
Als ich damals meine Ausbildung zum Journalisten mache, mein Volontariat gemacht habe, da hat der Chefredakteur oder was der Geschäftsführer, spielt ja keine Rolle, gesagt zu uns, ihr müsst euch verändern im Laufe der Zeit. Es macht keinen Sinn, bei einer Zeitung zu bleiben. Gibt es Jobs, bei denen man das eher machen sollte, sich verändern? Oder ist das keine Frage des Berufs?
Da tue ich mir schwer, definitiv eine Antwort zu sagen. Ich denke, das hat auch wirklich mit Lebensumständen zu tun. Es gibt, ich denke auch so, man kann ja auch in einem stabilen beruflichen Umfeld sein und hat familiäre Situationen, in denen man sich sehr flexibel sein muss. Also ich denke, was wichtig ist, ist, dass man aufgeschlossen sein sollte für Neues. Das ist wichtig, damit man überhaupt, wie am Anfang auch gesagt haben, damit man überlebensfähig und lebendig bleibt.
Und wenn man auf nichts Neues trifft, sollte man halt das Neue suchen. Das wäre die Konsequenz, logischerweise. Ne?
Also ich tue mir schwer mit Normierungen. Okay. Ich tue mir schwer, da jemanden zu empfehlen. Ich denke, wir Menschen sind so gestrickt, dass wir auch von innen her immer wieder Impulse brauchen. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn man in einer Firma bleibt und es kommen neue Kollegen, dann kommt vielleicht auch genügend Anregung und Herausforderung, dass man gar nicht unbedingt woanders hingehen muss. Und man kann in der gleichen Firma woanders sein und hat immer das Gleiche. Also das lässt sich ganz schwierig so von oben herab sagen. Also in jedem Fall braucht es immer wieder neue Impulse, damit man lebendig bleibt.
Jetzt sagten Sie gerade Kolleginnen und Kollegen, wie ist das denn, wenn ich jetzt in meinem aktuellen Job merke, ich bin nicht mehr so ganz zufrieden, mir fehlt vielleicht die Perspektive, aber eigentlich macht mir das ja Spaß. Was würden Sie denn raten? Sollte man mit so einem Anliegen oder mit so einem Gefühl vielleicht auch mal zu seinen Vorgesetzten gehen und das vortragen und sagen, eigentlich fühle ich mich ja wohl, aber wenn hier nicht mal neue Perspektiven kommen, dann muss ich vielleicht wechseln? Oder würden Sie sagen, das ist vielleicht eher ungesund und man sollte das so für sich alleine ausmachen?
Nee, das finde ich. Es spielt natürlich eine Rolle, welches Vertrauensverhältnis man zu dem Vorgesetzten hat. Also wenn das ein Vorgesetzter ist, mit dem man gut sprechen kann, finde ich das natürlich wichtig, weil der hat ja auch, es gehört ja auch zu den eigentlichen Aufgaben einer Führungskraft, seine Mitarbeiter zu entwickeln. Und da ist schon wichtig, dass der weiß oder sie weiß, da ist jemand vielleicht ein bisschen unterfordert oder braucht irgendwelche neuen Impulse. Oder ja, ich persönlich glaube auch, es ist nie schädlich, wenn man über solche Themen auch vielleicht mit Freunden, Kollegen spricht. Also wenn man diese Situation, in der man sich fühlt, nicht nur denkt im stillen Kämmerchen, sondern die auch teilt und andere Perspektiven dazu einholt. Oder vielleicht auch ein Coaching dazu macht.
Ach, das wäre meine nächste Frage gewesen dann. Wenn ich festgestellt habe, ich will mein Leben verändern, ich will mein Arbeits-, in Klammern, Leben verändern, wo fange ich da an, wo setze ich da an? Ich weiß nicht, an wen ich mich wenden soll. Ich stehe da in der Sackgasse, stehe vor einer Wand und wie komme ich darüber? Was raten Sie?
Gute Frage, Herr Schmitz. Also ich denke mir, das Erste, was man immer macht, wenn man nicht mehr weiter weiß, dass man erstmal eine Standortbestimmung macht. Dass man immer sagt, wo stehe ich überhaupt? Und da ist es natürlich klug. Das kann man natürlich erstmal für sich aufschreiben, aber es ist klug, einen Gesprächspartner dafür zu suchen. Wenn man gute Freunde hat, kann man das machen, wenn man Kollegen hat. Also jemand, dem man vertraut und der vor allem die Fähigkeit hat, gut zuzuhören und einem nicht viele gute Kommentare, also nicht Ratschläge gibt, sondern einfach erstmal zuhört, damit man ein Gefühl dafür kriegt, wo stehe ich überhaupt. Und da sind so Fragen wichtig wie, wo möchte ich eigentlich hin? Was ist für mich ein gelungen, ein absolut, was, wie stelle ich mir einen optimalen Arbeitssituation vor? Oder wo möchte ich in 2 Jahren sein? Also was ist für mich gelingen? Wovon träume ich? Was passt nicht? Was fehlt? Was gelingt nicht? Also dass man wirklich so erstmal einen Standort, also einen Status bestimmt. Und dann kriegt man ein Gefühl dafür, auch an welchen Ecken man ansetzen kann. So was macht sind man denn das so? Übrigens auch im Coaching. Das ist der erste Schritt.
Ah, okay. Ja, guter Hinweis, Standortbestimmung. Was sind denn so typische Hürden, die Menschen ihrer Erfahrung nach manchmal davon abhalten, sich an diesen Übergang zu wagen?
Also ich würde sagen, also eine Hürde sind schlechte Erfahrungen, die man bisher gemacht hat, die man nicht ausgewertet hat. Schlechte Erfahrungen an sich sind kein Fehler, wenn man sie reflektiert, also nicht reflektierte schlechte Übergangserfahrungen. Das ist eine Hürde, dann sagt man, sowas will ich nicht wieder haben. Dann spielen natürlich Dinge eine Rolle, wie dass man vielleicht sein Selbstwertgefühl angekratzt ist, dass man wenig Vertrauen hat ins Leben, dass man vielleicht auch kein unterstützendes Umfeld hat oder sehr viel Instabilität im eigenen Leben. Also wenn alles instabil ist, dann möchte man nicht auch noch einen Übergang haben, sozusagen. Und natürlich, ich glaube, es ist auch eine Hürde, wenn man überhaupt kein Wissen davon hat, was sind denn die Herausforderungen in Übergängen und wie man damit strategisch umgehen kann. Und das war ja auch der Hintergrund, warum ich mein Buch geschrieben habe. Was sind denn so Kernherausforderungen und wie kann man mit den Kernherausforderungen umgehen? Eine Kernherausforderung ist zum Beispiel, immer wenn man in dieser Zwischensituation ist, dann ist man sozusagen in seinem Selbstwert und in seinem Selbstbild verunsichert. Man ist also sozusagen instabil, man stellt viele Fragen, man hat Selbstzweifel und das gehört zum Übergang. Das ist übrigens auch ein Indikator, dass man im Übergang ist. Deswegen ist man jetzt nicht irgendwie komisch, sondern das gehört dazu und das ist auch wichtig, weil wenn wir keine Unsicherheit haben, suchen wir auch nichts Neues. Dann hat, sagen wir mal, die Suche nach etwas Neuem überhaupt keine Chance gegenüber den automatisierten Mustern, die man bis jetzt ja entwickelt hat. Also deswegen, Unsicherheit muss sein, aber die Dosis ist halt wichtig.
Frühere oder ältere Generationen hatten diese Unsicherheit vielleicht gar nicht so. Da hat man von Kaminkarrieren gesprochen, dass man in einem Unternehmen eine bestimmte Laufbahn durchläuft. Junge Leute denken da, wenn ich Soziologen Glauben schenken darf, ganz anders. Die Frage nach dem Sinn des Lebens. Und das beinhaltet ja auch eigentlich die Frage, wie kann ich mich verbessern? Nicht unbedingt, was die Karriere angeht, sondern wie kann ich mein Leben verbessern? Sehen Sie da Generationenunterschiede?
Also ich glaube, sagen wir mal, dass es auch das äußere Umfeld war natürlich für die Generationen vorher viel sicherer, als es heute ist. Also das sind ja sich alle Analysen einig. Aber sagen wir mal, Sinnfragen gab es damals auch schon. Und der Kern Ihrer Frage gibt es Unterschiede zwischen den Generationen? Und die gibt es immer. Also Generationen haben immer einen unterschiedlichen Blick auf das Gleiche und haben ja auch unterschiedliche Erfahrungen. Und deswegen ist es ja auch so, dass, also zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel, und auch ein Unterschied, zum Beispiel, ich mache es Ihnen mal deutlich am Zeitgefühl. Also wenn ich 20 Jahre alt bin, dann sind 10 Jahre die Hälfte meiner gelebten Lebenszeit. Also gefühlt ziemlich viel. Und ich habe aber vor mir von der Lebenserwartung noch 6-mal so viel, also gefühlt ganz viel. Wenn ich 60 Jahre alt bin, dann sind die gleichen objektiven 10 Jahre sind, ein Sechstel meiner gelebten Lebenszeit, also gefühlt viel weniger. Und ich habe nur noch 2-mal so viel. Und das macht einen riesigen Unterschied, auf was ich im Leben achte, wie ich die Prioritäten setze, was mir wichtig ist und so weiter. Und deswegen bewerten ein 20-Jähriger und ein 60-Jähriger aus ihrer Perspektive die gleiche Sache naturgemäß unterschiedlich. Und das kann auch gar nicht anders zu sein. Und man kann nicht sagen, die Bewertung des einen ist besser als die Bewertung des anderen, sondern beide Bewertungen sind legitim aus der Perspektive. Und deswegen, wenn man aber dann seine Perspektive für die Wahrheit hält, dann gibt es Konflikte im Miteinander, dann gibt es Recht haben und dann gibt es diese Dinge. Und deswegen gibt es ja seit jeher auch die Idee vom Generationenkonflikt.
Ja.
Wenn es aber gelingt, diese beiden Perspektiven einander zu respektieren, zu sagen, jede Perspektive ist legitim und gut zuzuhören, beide Seiten, dann besteht die Chance, dass man sozusagen einen umfassenden Blick auf das Ganze bekommt.
Das ist natürlich im betrieblichen Alltag dann womöglich eine Führungsaufgabe speziell. Irgendeiner muss das Ganze ja...
Da sind Sie am Kern, Herr Schmitz, das ich nenne das Generation Leadership. Gibt's auch einige Untersuchungen dazu. Es wird Generationenmanagement oder Generation Leadership und es wird sogar die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens von dieser Fähigkeit, also abhängig gemacht, dass es gelingt, die Generationen miteinander in einen guten Dialog zu bringen. Und ich sage es jetzt mal ein bisschen hochtrabend, also die kollektive Intelligenz und Kreativität, die in dieser Diversität von Erfahrung, von Blick auf Zukunft und Vergangenheit ist, die zu nutzen. Das ist eine ganz herausfordernde Führungsaufgabe, ja.
Aber da muss das, also da ist ja dann die, ich sage es jetzt mal, ältere Generation gefragt, die ja in der Regel in den Führungsetagen sitzt. Das heißt, wenn, dann muss es ja von da kommen, oder?
Ja, da muss es von da kommen und gleichzeitig ist es ja ein sagen wir mal, wenn die von der Führungskraft, es gibt aber mittlerweile ja viele Firmen, wo auch die Führungskräfte in den 30ern sind und Mitarbeiter haben mit 50 und 60. Also es ist Respekt im Umgang miteinander und gut zuhören ist ganz wichtig. Und also ich würde sagen Respekt und Zuhören. Wenn das, also aus meiner Sicht eine echte Dialogkultur, also und da ist noch einiges zu tun in den Firmen, glaube ich, in unserer Gesellschaft, dass man gut einander zuhört.
Vielleicht nochmal zurück zu so einem, ja, ich nenne es jetzt mal Praxistipp oder so. Ja. Was würden Sie denn sagen, wenn jemand zwischen zwei Jobs steht? Also der hat vielleicht jetzt gerade gekündigt und der neue beginnt erst in 3, 4, 6 Monaten, wie auch immer. Wie macht man das denn, dass da die Motivation möglichst hoch bleibt bei der Erledigung des Jobs, der ja bald nicht mehr da ist? Also es kann ja sein, dass Menschen dann so ein bisschen nachlässig werden und da fehlt vielleicht so ein bisschen der Antrieb. Was würden Sie raten?
Also das ist auch eine sehr gute Frage. Also das heißt eigentlich im Grunde zwischen zwei Jobs, aber auch wenn ich mich getrennt habe, wenn ich also in Trennung lebe, also immer in diesem Dazwischen. Also was in jedem Fall hilft, ist Bewegung. Also man muss, also ich würde demjenigen empfehlen, Ritual, hab ein Ritual und geh jeden Tag eine halbe Stunde oder Stunde entweder walken oder spazieren oder laufen. Also Bewegung ist ganz wichtig, weil man ja das Gefühl hat, es geht nichts voran und dann macht der Körper eine komplett andere Erfahrung. Man spürt, man hat Boden unter den Füßen und kommt voran. Und dann hat man wieder die Dosis, dass man es gut aushalten kann. Es ist also wichtig, dass man diesen Dazwischen das gut aushalten kann. Also das Bewegen ist wichtig, gut für sich sorgen, es sich trotz alledem gut gehen lassen. Dann sich mit Menschen zu umgeben, die einen unterstützen und nicht ständig noch Stress machen. Dann, wenn es geht, Leute zu haben, mit denen man über seine Gefühle reden kann. Und eine Herausforderung in solchen Zwischensituationen ist ja, dass man sehr viele Arten von Gefühlen hat und sehr schwankende Gefühle. Also man hat, zum Teil ist man euphorisiert, was dann nachher kommt. Zum Teil hat man die größten Befürchtungen. Dann ist man sehr traurig, dass das Alte wieder vorbei ist. Dann ist man wieder froh. Dann hat man Sorge, dass das alles nicht hinhaut und so weiter. Das ist ganz normal. Und wenn man mit diesen Gefühlen gut umgehen, heißt auch über diese Gefühle ausdrücken und sprechen. Also jemand, mit dem man sich da austauschen kann, das ist sehr hilfreich. Ja, und dann, wenn man Ängste hat, auch mit den Ängsten zu arbeiten, weil Ängste sind ja wie alle Gefühle im Dazwischen im Grunde ein Geschenk der Natur. Weil Ängste haben ja kein gutes Image, aber ohne Angst würden Sie mit jemandem, der keine Angst hat, eine Segeltörn machen. Also Angst hilft uns, Gefahren zu erkennen. Schwierig wird es nur, wenn die Dosis zu groß ist. Also immer zu gucken, dass die Dosis gut ist, von Unsicherheit, von Angst. Und das geht nur, indem man sein Selbstwertgefühl stärkt, es sich gut gehen lässt Und auch sowas wie ein Grundvertrauen, also mit Leuten redet, die auch sowas überlebt haben.
Wo wir schon bei dem Bild sind mit dem Wind und dem Wetter, es kann ja auch bei Übergängen, bei persönlichen Übergängen, wenn Leute das Unternehmen verlassen, ja auch Übergänge geben, die für Unternehmen schwer zu handelbar sind, weil damit ja auch Wissen das Unternehmen verlässt. Wie wichtig ist das, dieses Wissen im Unternehmen zu halten und wie kann man das bewerkstelligen? Ich kann mir vorstellen, indem man halt für eine gute Unternehmenskultur sorgt, wo die Leute dann auch sich dem Unternehmen, obwohl sie vielleicht gehen, dann doch irgendwo verpflichtet fühlen.
So ist das. Ich kenne auch, ich begleite auch eine Führungskraft, die das ist eine Vertriebsorganisation, die auch eine hohe Fluktuation haben und die sich genau darum bemühen. Also dass man wirklich Transparenz, Offenheit auf Wechselseitigkeit, dass man auch versteht, dass Menschen in einem bestimmten Alter vielleicht was Neues suchen und dass das auch, dass man sich nicht hintergeht, sondern offen kommuniziert. Das ist eine Frage der Unternehmenskultur, da haben Sie recht.
Abschließend eine Frage: Welchen Einfluss auf die persönliche Entscheidungsfindung spielt die Tatsache, dass sich die Welt gerade selbst im Übergang befindet? Es herrschen Unbeständigkeit, Unsicherheit, Komplexität.
Da haben Sie recht und es hat sich in den letzten 5 Jahren, also wenn wir das anschauen, oder 4 Jahren, Corona, jetzt der Ukraine-Krieg, also so viele Rahmenbedingungen, die sich ja auch auf die Wirtschaft und auf das Wirtschaftsleben auswirken. Also ich glaube, das hat eher die Tendenz, dass man auch Stabilität sucht, damit man die Dosis aushalten kann. Also Stabiles ist heute, glaube ich, hoch im Kurs. Deswegen würde ich allen Unternehmen auch raten, gute Rahmenbedingungen zu schaffen, mit denen Menschen auch sich zugehörig fühlen können. Dann, glaube ich, muss man sich über Fluktuation keine so großen Sorgen machen, weil einfach so viel Veränderung ja überall ist, dass man auch froh ist, wenn es was Stabiles gibt.
Schön. Ja, von uns aus, glaube ich, ein schönes Schlusswort war das.
Würde ich auch sagen.
Ich glaube, Sie haben uns allen, die ständig vor Übergängen stehen, bei dem einen ist es vom Studium in den Beruf, bei dem anderen von Beruf zu Beruf und ja, bei dem einen oder anderen auch kurz vor der Rente, vor dem Ruhestand. Wunderbar, damit haben Sie schöne Tipps gegeben. Vielen Dank, Frau Dr. von Velasco. Ja, und damit entlassen wir uns.
Dann lassen wir uns in den nächsten Übergang, gewissermaßen, genau. So die Zeit zwischen Arbeit und Feierabend. Ja, vielen Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie auch ein bisschen Spaß hatten, Frau von Velasco, dass es für Sie auch ein nettes Gespräch war.
Ja, es war ein schönes Gespräch.
Bis dahin, vielen Dank.
Ja, danke.
Tschüss.
Ciao.